Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Stell dir mal vor, du willst winzigste Mengen einer Substanz finden, ja, in einer Flüssigkeit. Sowas braucht man ja ständig in der Pharmazie oder Umweltanalytik.
Absolut.
Und eine Technik dafür ist die Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie, also LCMS. Klingt kompliziert, ist es auch ein bisschen.
Ja, vor allem der Schritt, die Probe flüssig in die Gasphase zu kriegen und zu ionisieren.
Genau. Und da braucht man Zerstäuber. Die machen aus der Flüssigkeit feine Tröpfchen. Dann müssen die Moleküle ionisiert werden, damit das Massenspektrometer sie sehen kann.
Und genau da setzt die Forschungsarbeit an, auf die wir heute schauen. Die haben einen neuen Ultraschallzerstäuber gebaut.
Richtig. Für eine spezielle Ionenquelle, die mit Niedertemperaturplasma arbeitet. LTP nennt sich das.
Quelle ist ein Artikel aus dem Journal of the American Society for Mass Spectrometry.
Und unsere Mission heute? Rausfinden, warum die überhaupt was Neues bauen mussten, was die Hürden waren und was das Ganze für die chemische Analytik vielleicht bedeuten könnte. Okay, packen wir's an.
Legen wir los.
Also, warum denn ein neues System? Gibt's da nichts von der Stange?
Naja, nicht wirklich für diese Art von selbstgebauten Quellen. Die kommerziellen Zerstäuber, die passen oft mechanisch einfach nicht. Oder der Spray, den sie machen, ist nicht optimal für die Quelle.
Und diese LTP-Quellen, die sind interessant, sagtest du?
Ja, sehr sogar. Die können nämlich ganz viele verschiedene Molekülarten ionisieren. Das ist ein Vorteil. Aber dafür muss die Flüssigkeit eben super fein zerstäubt werden.
Okay. Und wie haben die das gemacht? Diese LTP-Quelle?
Die Forscher hier haben eine spezielle Konfiguration genutzt. Die nannten sie erst ILTP, später dann optimiert als TPI, also Tube Plasma Ionization. Da wird mit einer dielektrischen Barriereentladung, DBD, ein Plasma in Argongas erzeugt.
Und dieses Plasma ionisiert dann die Moleküle aus dem Flüssigkeitsnebel, der von der LC kommt?
Ganz genau, das ist die Idee.
Aber die ersten Versuche, die waren wohl eher, sagen wir mal, holprig.
Ja, das kann man so sagen. Sie haben erst versucht, vorhandene Geräte umzubauen. Erstmal ein medizinisches Inhalationsgerät.
Sowas für Asthmaspray?
Genau so eins. Da vibriert ein Piezo-Element. Das ist so ein Kristall, der schwingt, wenn man Spannung anlegt. Gegen ein Metallsieb. Flüssigkeit durch, fertig, dachten sie.
Aber?
Aber der Spray war total unregelmäßig. Das gibt dann im Chromatogramm ganz zackige, unbrauchbare Peaks. Und, noch schlimmer, wenn viel Wasser in der Probe war, gab's Funkenüberschläge zur Ionenquelle. Das geht gar nicht.
Okay, Versuch 1 gescheitert. Und der zweite Umbau, der Luftbefeuchter?
Ähnliches Spiel. Da war das Sieb selbst das Piezo-Element. Aber auch hier. Funkenbildung, abhängig vom Wassergehalt, vom Abstand. Und die Siebe waren wohl auch ziemlich zerbrechlich.
Also Frustration pur, kann ich mir vorstellen.
Absolut. 2 Versuche im Eimer. Da war klar, es muss was Eigenes her. Was Robustes, was man kontrollieren kann. Und vor allem eine Idee, wie man den Spray gezielt dahin kriegt, wo das Plasma ist.
Und da kamen diese Guidance Cones ins Spiel, Führungskegel.
Genau, das war der nächste Gedanke.
So, und dann die Eigenentwicklung. Der USN, Ultraschallzerstäuber. Erzähl mal, wie der aufgebaut war. Das klang ja nach Hightech.
Ja, das Herzstück war eine dreilagige Metallplatte. Ziemlich clever. Flüssigkeit fließt durch einen Kanal in der mittleren Schicht.
Okay.
Unten drunter sitzt ein Piezo-Element, das bringt die ganze Platte zum Vibrieren, also mit Ultraschallfrequenz.
Und die Flüssigkeit?
Die wird dann durch winzige, konische Löcher in der oberen Schicht rausgedrückt und zerstäubt. Sehr fein, sehr gezielt.
Ah, verstehe. Und dazu dann dieser Führungskegel. Was hat der genau gemacht?
Der Kegel war aus Metall, 3D gedruckt. Der sollte den Spraynebel bündeln, also fokussieren, und gleichzeitig helfen, die Tröpfchen zu verdampfen.
Verdampfen, also trocknen.
Genau, die Lösungsmittel müssen ja weg. Und da wurde das Heizen ganz wichtig. Erst haben sie es mit einem erhitzten Stickstoffstrom versucht, der den Nebel mitreißt und trocknet.
So später?
Später im verbesserten Design, Kegel 2 nannten sie den, da wurde der Kegel selbst beheizt.
Mit kleinen Heizpatronen drin.
Dazu noch eine längere Düse, kleinerer Ausgang, alles für bessere Fokussierung und Trocknung.
Aber Moment mal, Heizen ist ja gut und schön, aber du sagtest doch, das Piezo-Element ist empfindlich.
Exakt, das war die Herausforderung. Der Kegel muss heiß sein, damit das Lösungsmittel verdampft, aber das Piezo darf nicht über 90 Grad Celsius kommen, sonst geht's kaputt.
Und wie haben Sie das gelöst?
Mit einer Isolierschicht aus Keramik zwischen dem heißen Kegel und dem empfindlichen Piezo. Clever, oder?
Ja, nicht schlecht. Und dann kam die Feinarbeit.
Genau. Dann die übliche Optimierungsschleife. Gasflüsse anpassen, Heiztemperatur optimieren, schauen, was die besten Signale gibt.
Und was war das Ergebnis am Ende? Hat sich der ganze Aufwand gelohnt, besser als die Umbauten?
Ja, also der neue USN-Zerstäuber mit dem beheizten Kegel 2, der hat funktioniert, das war schon mal gut. Und er war deutlich besser als die umgebauten Geräte.
Immerhin.
Und die TPI-Konfiguration der Ionenquelle war meistens auch besser als die ursprüngliche ELTP. Aber, und das ist das große Aber.
Ja.
Ein etablierter, kommerzieller Zerstäuber, so ein Standard-APCE-Gerät, der war immer noch besser. Der lieferte 2- bis 4-mal stärkere Signale, also höhere Peakflächen.
Autsch. Das ist schon ein Unterschied. Und die Nachweisgrenzen, also wie wenig man noch sehen kann?
War der APCI bessert. Mit dem neuen USN-System und TPI lag die Nachweisgrenze für eine Testsubstanz bei etwa 18 Mikrogramm pro Liter. Mit APCI und TPI waren es 1,4, also deutlich empfindlicher.
Potenzial also ja, aber noch nicht ganz auf dem Level der etablierten Technik. Woran hat's denn gelegen? Was waren die Knackpunkte?
Hauptsächlich wohl Reproduzierbarkeit und Stabilität. Die Peaks im Chromatogramm waren oft unregelmäßig geformt. Das ist kein gutes Zeichen.
Und woran könnte das liegen?
Die Autoren vermuten Probleme mit der Vibration des Siebs bei den hohen Temperaturen. Vielleicht schwingt es nicht mehr so konstant. Oder die Verdampfung der Tröpfchen war doch noch nicht ganz vollständig. Oder der mechanische Aufbau war einfach noch nicht, naja, perfekt. Da ist noch Luft nach oben.
Okay, fassen wir mal zusammen. Einen maßgeschneiderten Ultraschallzerstäuber für so eine spezielle LTP-MS zu bauen, das geht, ist aber ziemlich knifflig.
Definitiv.
Schlüssel sind anscheinend Flüssigkeit kontrolliert zuführen, effizient per Ultraschall zerstäuben und ganz wichtig, die Tröpfchen effektiv trocknen und fokussieren. Und das braucht eben optimierte Heizung und ein gutes Kegeldesign.
Genau. Und was die Studie eben auch schön zeigt, ist dieser Balanceakt. Vor allem beim Hitzemanagement, wie du sagtest. Heiß genug für die Verdampfung, aber kühl genug für die empfindlichen Teile wie das Piezo.
Stimmt.
Und obwohl die Leistung vom Standard, vom APCI noch nicht erreicht wird, ist die Arbeit wichtig. Sie legt eine Grundlage und zeigt halt, wo die Hürden liegen, wenn man neue Ionenquellen mit passender Probenzufuhr koppeln will. Das ist ja oft das Problem bei Neuentwicklungen.
Absolut. Und das bringt mich zu einer letzten Frage an dich. Die Forscher schlagen ja vor, das System zu miniaturisieren und die Positionierung von Kegel, Quelle und MS-Einlass zu optimieren. Wenn du jetzt mal überlegst, wo man solche superempfindlichen Analysen braucht, Medikamente, Umweltgifte, Dopingkontrollen, was weiß ich, welche spezielle Anwendung, glaubst du, könnte am meisten von so einem perfektionierten USN-LTP-System profitieren? Auch wenn der Weg dahin vielleicht noch steinig ist, was wäre so ein Traumanwendungsfall?